herzlich willkommen zum Pushing Limits Podcast Triathlon Chat mit Nick und Nils. Wir machen das dutzendvoll, die 12. Episode. Und wir wollten eigentlich nur ganz kurz über das Trainingslager sprechen, Nick. Das war kein Trainingslager.
Es war nicht
über deine Dienstreise, ja. Über deine Dienstreise ins Las Playitas und deine verrückte Idee, deine Limits zu pushen mit 200 Kilometern aus der kalten Hose. Und daraus ist eine nette Stunde, deutlich über eine Stunde, Zusammenfassung, Faszination Triathlon Trainingslager.
Ja, also wir haben ausführlich über meine 200 Kilometer Radrunde gesprochen und ob das eine gute Idee war oder nicht und sind da dann natürlich auch so ein bisschen drauf gekommen, dein Trainingslager, was du früher gemacht hast und was du deinen Athleten von den Sachen, die du gemacht hast, nicht empfehlen würdest in der heutigen Zeit. Also wieder ein bunter Blumenstrauß und eine sehr, sehr gute Folge geworden, muss ich sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Stunde 14 ist wie im Flug vorbeigegangen. Und ich würde sagen, wie immer, Nils, jetzt hier rein in die Werbung. Und dann geht's danach ab mit dem Podcast.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die Vorhaben in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast. Sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes. Und mit dem Code 10, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden. Und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein. Alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ja, ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an,
wie Nils, sich du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten. Also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Nicky Boy ist zurück aus Fuerteventura. Gestern Nacht gelandet oder vorgestern Nacht gelandet?
Gestern Nacht gelandet. Um, ich weiß gar nicht wann, aber ich war um 0.30 Uhr zurück. Und ich weiß nicht, wer es erfolgt hat. Ich hatte ja so eine Insta-Story noch gemacht. Ich bin am vorletzten Tag noch 200 Kilometer gefahren als kleine Challenge, weil Wenke mir geschrieben hat für die Januar Active January Challenge, einfach in den Süden zu fliegen, wäre cheaten.
Wenke Kujana von Erdinger alkoholfrei, die
so
sie nicht
aus.
Kennen.
Ja, genau. Und da habe ich gedacht, der zeige ich's. Und ich muss sagen, währenddessen habe ich gedacht, was eine dumme Idee, Stangenbock. danach habe ich gedacht, das war eine richtig dumme Idee, aber irgendwie auch richtig geil. Und gestern hatte ich den ganzen Tag so diese schönen glühenden Beine. Und heute durch den Flug und das späte nach Hause kommen, ist dann noch so diese richtig geile Tiefenmüdigkeit dazu gekommen, die so durch den ganzen Körper durchströmt, so dass man sich fühlt, als wäre ich jetzt aus dem zweiwöchigen Trainingslager mit 38 Stunden Training in der Woche zurückgekommen. Dabei war es nur einmal 200 Kilometer Fahrradfahren. Herrlich, herrlich.
Also um die Kommentare reinzubringen, die meine Athleten jetzt seit neuestem immer in die Trainingspläne schreiben, es war kein No-Chain-Day.
Es war absolut, absolut kein No-Chain-Day. Jede Pedalumdrehung war unfassbar hart erkämpft.
Aber noch nicht am Anfang.
Naja, am Anfang nicht. Wir können ja nachher noch mal mehr darauf eingehen. Das gibt auf jeden Fall noch mal eine gute Story im Podcast hier. Und ich habe auch viel gefilmt, sodass darüber auch noch mal ein YouTube-Video geben wird. Aber um hier so dieses Trainingslager-Ding und so mal zum Anfang. Ich habe mir während dieser 200 Kilometer, habe ich mir öfter mal eine Frage gestellt. Also weil ich habe natürlich selber an meinen Entscheidungen gezweifelt, ob das alles so eine gute Idee war. Dann hatte ich wieder Hellriegel im Kopf, 200 Kilometer jeden Tag. Und als ich dann das gepostet habe auf Instagram, kamen auch die Kommentare, ja, morgen wieder. oder jetzt nur noch 6 Mal. Und ich konnte nicht mal, also daran denken, war schon zu anstrengend.
Welche Strategie seid ihr gefahren? Seid ihr die Doppelstopp-Strategie gefahren oder war es eher eine Triple- oder Quadro-Stopp-Strategie?
Doppelstopp. Wobei, echt? Ja, Doppelstopp.
Yep. Ja.
Pass auf. Und der letzte Stopp war 15 Kilometer von zu Hause, weil ich brauchte noch eine Coke.
Aber ihr habt davor tatsächlich nur ein einziges Mal angehalten.
Ja, bei 70 in Corralejo. Und wir sind die Berge am Ende gefahren.
Oh, ja. Krass.
Erzähl ich gleich noch. Ja, alles im Detail, aber warte, ich will eben noch hier so meine Gedankenwelt währenddessen. Und dann war ich so in dieser Mischung, ja, einfach so aus der kalten Hose. Ich muss das für dieses Video, was ich machen will, auch nochmal nachgucken, wie viel Radkilometer ich auch wirklich seit der Challenge Rot bis jetzt heute hatte, weil ich habe im Video schon angekündigt, ich bin unfit, weil ich echt nicht viel trainiert, außer jetzt natürlich im Januar, die 17 Tage vorher. Und habe dann gedacht, kein Trainer würde dir irgendwie erlauben, da jetzt 200 Kilometer zu fahren. Und dann habe ich mir gedacht, geil, ich komme nach Hause und habe den Podcast mit Nils, da frage ich den mal, so die Diskrepanz, was ihr früher oder was du auch früher trainiert hast im Trainingslager und wie, zu dem, wie du heute deine Athleten trainieren lässt und was du denen sagst und empfiehlst. Also ist das so, ist es das gleich? Weil ich bin mir sicher, dass ihr früher, so wie Thomas erzählt, dass du da auch die eine oder andere Dummheit sicherlich gemacht hast, also in der Retrospektive jetzt.
Naja, klar, logisch, aber das ist immer die welche Sportart ist besser, um Dummheiten zu machen als Triathlon? Das muss man ja.
Ja?
Nee, sag.
Ich wollte nur die Frage nochmal ganz kurz so ein bisschen eingrenzen. Was ist die größte Diskrepanz, was du früher gemacht hast und was du heute jedem Athleten oder deiner Athleten, die du unter deinen Fittichen hast, verbieten würdest?
Gute Frage. Also ich war ja per se jemand, glaube ich, der immer sehr, sehr weit vom Limit entfernt war. Also ich war echt selten so ein Grenzgänger. Also ich habe schon dann Ausfahrten gemacht, klar, die einfach tierisch Spaß gemacht haben und wo man dann auch Küstenclassics, so der Klassiker auf Mallorca, 240 Kilometer mit durch die Berge durch und sowas alles. Aber ich war dann keiner, der danach dann noch 15 Kilometer gelaufen ist oder der sowas wie Thomas.
Als Qualifikationsrennen für den
genau,
Kader.
Genau, also ich war zum Beispiel immer schon so soft, dass ich, wenn ich eine Woche im Trainingslager war, was selten der Fall war, also ich bin schon meistens 2 Wochen ins Trainingslager gefahren, weil man ist ja auch früher viel seltener ins Trainingslager gefahren. Mhm. Das war ja irgendwie alles viel, also A, konnte ich mir es nicht leisten, B, war das ja völlig absurd, dass man im Januar irgendwo hingeflogen ist und da waren andere Athleten als Profiathleten oder Weltklasseathleten. Also so diese Bilder, die man jetzt sieht oder das auch, für mich ist aus Trainersicht ist jetzt völlig normal, Altersklassenathleten Trainingslager zu planen. Also die dann halt irgendwie schon im Dezember fahren oder im Januar fahren. Also so dieses Trainingslager vom Dezember bis April, das gab es ja früher nicht. Früher bist du das erste Mal wirklich als Amateurathlet frühestens im März nach Mallorca gefahren. So, und dadurch war man dann natürlich, wenn man ins Trainingslager gefahren ist, man war meistens nur einmal und das waren dann 2 Wochen. Aber wenn ich dann mal in meiner Profizeit ein Camp von 1 Woche gemacht habe, was ich zum Beispiel nie gemacht habe, war, dass ich 1 Woche durchgefahren bin. Und da gibt's ja massenhaft Beispiele von Leuten, nee, wir sind nur 1 Woche und wir müssen mindestens 1500 Kilometer fahren oder 1500 vielleicht nicht, aber das wäre jetzt Hell on Wheels und Holger Lorenz-Style. Aber so, ich weiß, dass für viele war das immer so, kommt, ich bin 1 Woche im Trainingslager, also muss ich 1000 Kilometer fahren. Das war immer so die Regelung. Also das hattest du schon. Und das waren teilweise auch Hobbyathleten. Und sowas habe ich halt nie gemacht. Das fand ich, ich habe auch immer noch nach wie vor, wenn ich 3 Tage Rad gefahren bin, habe ich keinen Bock, mich am 4. Tag wieder aufs Rad zu setzen.
Scheiße, das heißt, du warst schon immer so ein Vernünftiger.
Ja, spießig vernünftig.
Ah, pass auf, ich habe eine provokante Frage. Um jetzt mal irgendwie eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, die ich jetzt hier versuche, bei dir rauszukitzeln. Würdest du deine Athleten im Trainingslager so wenig schwimmen lassen, wie du selber geschwommen bist?
Das ist eine gute Frage, die ich final für mich auch als Coach noch gar nicht geklärt habe, weil ich habe mir in der Tat immer einen riesen Kopf gemacht, dass ich gesagt habe, du kannst nicht 1 Woche nach Mallorca fliegen und nicht schwimmen. Du bist ohnehin schon ein schlechter Schwimmer und wenn du das machst, dann wirst du noch schlechter und habe mir dann immer einen riesen Kopf gemacht und bin dann gerade auch am Anfang in den 90er Jahren, da gab es ja diese ganzen Hotelpools noch nicht. Also da hattest du auf Mallorca, ich glaube in Palma hattest du immer schon 50 Meter Becken, was dann aber im Laufe der Zeit irgendwann mal renoviert wurde oder komplett neu gebaut wurde. Dann hattest du halt ein Schwimmbecken in Manacor, dann hattest du eins in Alcudia, eins hattest du in Calvia, wir waren so die ersten Jahre 94, 95. Waren wir im Trainingslager in Pagera, da wo jetzt auch die Half-Challenge stattfindet. Mhm. Und da war in Calvia ein 25-Meter-Becken. Und da war dann eben genau unter diesem Aspekt, bist du an jedem Entlastungstag, bist du halt total schlecht gelaunt in den Bus gestiegen, in die Öffis und bist da in dieses Schwimmbecken reingegangen. Und dann habe ich mir irgendwie 2 Kilometer rausgekämpft. Und im Nachhinein würde ich halt sagen, ob ich jetzt diese 2 Kilometer geschwommen bin oder nicht, da hätte ich wahrscheinlich mehr rausgeholt aus dem Trainingslager, wenn ich am Entlastungstag wirklich Pause gemacht hätte und mich erholt hätte oder irgendwie ein bisschen gejoggt wäre oder gedehnt hätte oder was weiß ich was. Ja. Aber dieses 800 Peseten zahlen oder 20 Peseten zahlen, ich weiß es nicht mehr. Und dann da unmotiviert 2 Kilometer abschwimmen, das ist ja eigentlich für die Katz gewesen.
Und wahrscheinlich hast du noch so einen richtigen Stress gemacht, dass du dann erstmal
voll
loskommst.
Voll, ich,
so.
Ich hab, er hat
das
schon
hat
am Abend
wahrscheinlich so viel Energie gekostet wie 6 Stunden Radfahren.
Total, ja, genau. Ja, es war ja genau diese Kombination. Also wir haben ja irgendwie immer damals einen klassischen, also was sich krass verändert hat, ist, dass früher war Triathlon-Trainingslager ein Radtrainingslager. Also das muss man ganz klar sagen. Also das ist, glaube ich, so der Hauptunterschied.
Ah, jetzt kommen wir in die Richtung. Ah, ja, komm.
So, das, ja, aber du hast mich ja nach unvernünftigen Sachen gefragt.
Ja,
das
aber ich wollte ja schon genau in diese Richtung so.
Genau.
Ich hatte gehofft, da sitzt noch irgendwo so eine dumme Trainingseinheit oder eine Schokoladenstory auch noch bei dir im Hinterstübchen. Vielleicht kommt die ja nochmal irgendwann im Verlauf von unserem Podcast hier hervor. Also aber ich wollte natürlich so diese Unterschiede haben. Was hast du früher gemacht? Und was ist so der Unterschied zu dem, was du jetzt deinen Athleten aufschreibst, also was man generell heute im Trainingslager
genau
macht?
Genau, ja. Also ich habe auch eine Schokoladengeschichte. Soll ich die gleich erzählen oder soll ich erstmal erzählen,
was
ich
verändert? Oh nee, heb die nochmal auf.
Um den Spannungsbogen, genau. Das ist eigentlich so eine meiner Lieblingsgeschichten im Trainingslager, wo jeder meiner Athleten einen riesen Einlauf bekommen würde, wenn er das machen würde.
Ja, genau das.
So, genau. Nee, das machen wir dann. Die kommt danach, genau. Also früher war eigentlich Trainingslager klassisch. Du packst dein Rennrad, wobei das war, wir hatten damals keine 2 Räder, also wir hatten ein Rad, das war dann, und ich hatte tatsächlich auch dieses Quintana Roo, von dem Thomas auch erzählt hat, das hatte ich auch in 26 Zoll und wir hatten dann alle diesen Synthase-Aufsatz. In den ersten Jahren war das dann immer noch total hip, einen Rennlenker, also einen klassischen Rennlenker zu fahren, den aber unmittelbar unter den Bremsgriffen abzusägen. Also, dass du nicht die Unterlenkerposition fahren konntest, sondern du hast das Ding halt wirklich abgesägt. Das war ja alles Alu. Du hast es halt abgesägt Und hast dann da den Lenker-Endpropfen drauf gemacht, weil so ist Mike Pick früher gefahren. Pick Power, absolute Legende, phänomenaler Kurzdistanzathlet, der auch immer oben ohne gestartet ist. In den USA durfte man das halt. Und der ist immer Track gefahren und hatte halt diesen abgesägten Rennlenker und hatte dann von Profile den Airstrike, hieß der, glaube ich. Das war so ein Aufsatz, wo die Armschalen hochgeklappt sind. Das heißt, du konntest die Oberlenkerposition fahren. Und wenn du dann in Aero-Position gegangen bist, bist du dann halt so mit den Ellbogen, hast du dann die Armschalen so runtergedrückt. Das war dann schon ganz cool, weil du konntest halt am Berg, und das war halt so ein Typ, der hat halt immer diese ganzen olympischen Distanzen, die halt sehr radlastig waren, die hat er gewonnen. So in St. Croix gab es so ein Rennen, da bist du einen Anstieg hochgefahren, The Beast hieß der hatte, glaube ich, irgendwie 18%. Und da konntest du dann, klar, da bist du dann irgendwann in Wiegetritt gegangen, aber vorher, wenn du halt die Berge hochgefahren bist, konntest du da immer noch Oberlenkerposition fahren. Und wir hatten ja immer so eine maximale Überhöhung, dass du gar nicht Unterlenker hättest du eh gar nicht fahren können. Deswegen konntest du den Mist auch absägen.
So. Die Drops bist du gar nicht reingekommen.
Genau.
Geil, ja.
Und das waren halt so die Räder. Und dann halt gab es natürlich auch keine Radtaschen. Deswegen bist du immer zu deinem lokalen Radhändler gegangen und hast halt gefragt, ob du so einen Karton haben kannst. Und hast dann das Ding halt in diese Radkartons reingepackt, diese klassischen Pappkartons, womit halt Räder geliefert werden. Hast es dann irgendwie ausgestopft und hast immer gehofft, dass das Ding heil nach Mallorca kommt. Und da gab es ja
auch noch Klebeband zugemacht, ne?
Ja, ja, klar.
Und man musste immer, das war mein erstes Trainingslager habe ich nämlich auch mit so einem Radkarton gemacht.
Und du hast das Klebeband vergessen zu Hause.
Nee, zum Glück nicht, aber das war das Wichtigste, das wurde mir auch eingebläut. Das Allerwichtigste ist, wenn du im Radkarton fließt, pack in den Koffer als allererstes eine Rolle Klebeband.
Genau, für den Rückflug, weil das haben halt immer ganz, ganz viele vergessen. So.
Ja.
Und das heißt, wir hatten nur ein Rad und damit bist du dann halt ins Trainingslager geflogen. Und dann war es echt immer so, erster Block war 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden. Also bei der vernünftigen Variante, die unvernünftige Variante war irgendwie 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden. Dann war Ruhetag. Und wenn ich jetzt bei der Variante 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden geblieben bin, dann war Ruhetag, wo wir dann halt unmotiviert schwimmen gegangen sind. Dann war 4 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, dann war wieder Ruhetag. Und das war eigentlich das Trainingslager. Und dann hast du halt immer irgendwie versucht, keine Ahnung, wenn du jetzt hochmotiviert warst, morgens vorm Frühstück bist du dann schon 40 Minuten laufen gegangen und auch ohne jegliche Programme. Oder du bist halt völlig platt von der Radausfahrt gekommen, hast dich dann 2 Stunden pennen gelegt und bist dann abends nochmal laufen gegangen oder sowas. Und nachher
Ich muss da einmal reingrätschen, diese 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden, 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden, die waren dann halt auch immer so, wie Thomas gesagt hat, schon auch so mindestens ein 33er Schnitt.
Nee, da war ich doch noch gar nicht so imstande. Nein, also
aber von der Intensität, das 30, war schon immer so mit Druck und immer nicht genau. Einfach so Lit und Hit und Intervalle dazu.
Nein, gar
Pace
nicht.
Und
gar nicht. Gar nicht. Ja, schon. Also das ging dann schon bei mir relativ früh los, dass ich dann schon irgendwie auch darauf geachtet, du hattest ja auch wirklich nur ein Pulsmesser und das war auch unglaublich, die waren so riesengroß. Das war damals, ich glaube, mein erster war auch wirklich, ich weiß nicht, ob es ein Polar war oder Suunto. Ich glaube, Suunto. Und der war halt so groß wie jetzt ein iPhone. Wie das kleine iPhone. Was? Nicht wie das große iPhone.
Was?
Aber das kleine iPhone, und ich hatte ja schon immer so Kinderhandgelenke. Da hattest du dann halt echt so einen riesen Placken da am Handgelenk. Da habe ich dann nachher schon so drauf geachtet, dass ich halt an den Anstiegen nicht zu sehr über einen GA1-Puls gefahren bin. Aber natürlich war das auch gerade für uns Norddeutsche, wo du halt immer nur flach gefahren bist. Und ich konnte ja Berge auch relativ gut fahren aufgrund meines Last-Kraft-Verhältnisses. Und dann war das immer irgendwie ein Shootout. Und spätestens der letzte Anstieg auf dem Weg zurück, der wurde halt voll gefahren. Und das Spannende ist, wir waren halt wirklich die ersten 3 oder 4 Jahre waren wir immer in Pagera in diesem Hotel. Und den Anstieg, das ist kein richtiger Anstieg, da fährst du, glaube ich, auf 400 Meter hoch. Und das ist, glaube ich, der Anstieg, wo du jetzt bei der Half-Challenge hochfährst und dann Wendepunkt machst. Mhm. Und den sind wir ja im Trainingslager, du konntest immer entweder Richtung Andratsch fahren, dann war es eher so ein bisschen Höhenmeter sammeln, oder du bist halt über diesen Buckel hinter Calvia gefahren und warst dann im Flachen, bist da in Santa Maria raus und hast dann halt entschieden, entweder du fährst flach, sammelst deine Kilometer oder du fährst halt in die Berge rein. Aber diesen Buckel, den musstest du halt immer fahren. Und der war so 4-5%, also den konntest du echt gut fahren. Und die Abfahrt, die haben wir natürlich dadurch, dass wir die ja im Trainingslager, keine Ahnung, 10-mal gefahren sind oder 9-mal gefahren sind und das 3 Jahre hintereinander oder 4 Jahre hintereinander, die kanntest du natürlich nachher immer besser. Und dann sind wir wirklich immer, dann sind wir schon den letzten Anstieg immer so shootout-mäßig hochgefahren. Und wenn dann einer noch irgendwie so knapp dran war, das haben wir dann auch immer einen riesen Spaß draus gemacht. Du bist dann irgendwie mit 5 Leuten angekommen und von den 5 Leuten haben ja mindestens 2 geschielt, weil wir haben es ja von Thomas gelernt. Du hattest A, nicht so viel Kohle und B, sowas wie Bauerbar und Gel gab's nicht. Also wir hatten immer nur Einstoppstrategie, haben uns dann Snickers reingehauen und eine Cola. Also wir sind auch immer nüchtern eigentlich. Also nicht nüchtern gefahren, aber ohne Kohlenhydrataufnahme. Du hast dir dann irgendwelche Brötchen geschmiert und hattest die hinten im Trikot drin und hast die dann halt gegessen und nach 2,5, 3 Stunden bist du an die Tanke ran. Die ganzen Kamellen will ich jetzt nicht ausführen, aber es kamen halt immer 2 Leute schon schielend an diesen Anstieg ran und dann bist du halt den Anstieg shootoutmäßig hochgefahren und dann haben wir uns immer einen riesen Spaß daraus gemacht, dass wir oben vor der Kuppe so auf die, die abgehängt wurden, so gewartet haben und knapp bevor die an der Gruppe dran waren, sind wir dann in die Abfahrt gefahren. Und sind dann halt auch die Abfahrt wie so finale Mailand Sanremo den Poggio runter, weil du kannst ja alle Abfahrten. Und das war halt für die, war das natürlich die Höchststrafe. Du denkst so, oh geil, jetzt bin ich an der Gruppe dran, jetzt rolle ich nur noch dieses Ding runter. Und kurz bevor du in die Gruppe reinrollst, tritt die halt an und dann musst du die Abfahrt auch noch alleine runterfahren. Und auf der Abfahrt sind auch regelmäßig, auch so völlig hirnrissig, regelmäßig ist auf dieser Abfahrt dann immer irgendeiner mal in der Kurve gerade ausgefahren oder weggerutscht und sowas alles. Das war wirklich so völlig banal, last man standing. Also vollkommener Schwachsinn natürlich, also das würde ich definitiv mittlerweile anders machen, aber Fazit, es waren halt Radtrainingslager. Also die Vernünftigen haben in den 2 Wochen 1500 Kilometer gesammelt, die Unvernünftigen, die aber trotzdem auch irgendwie alles gute Radfahrer waren im Sommer, weil Radfahren kommt halt vom Radfahren, wie wir ja gelernt haben, die sind 2000 Kilometer in der Woche gefahren.
Okay, geil. Also ich halte fest, früher, wie du gerade zusammengefasst hast, schon eher ein Radtrainingslager und alles andere war so additional. Und was noch für mich eigentlich das Allerschönste ist oder das Beste, früher konnte man beim Trainingslager auch auf jeder Ausfahrt gewinnen.
Ja, voll.
Oder verlieren.
Oder verlieren. Oder du hast halt so verloren, dass du auch das ganze Jahr über platt warst.
Ja, sehr schön.
Und das war dann auch, es ist auch so witzig, weil ich muss ja, weil ich da letztens mit dem einen Buddy von mir, der halt auch dabei war, weil ich glaube, das sind auch so die Gedanken, die dir durch den Kopf gegangen sind, jetzt bei dem 200-Kilometer-Ride.
Genau,
auf den will ich aber auf jeden Fall noch näher eingehen.
Ja, ja, ja.
Was du dir, also ich meine, das war ja wirklich, überleg mal, das war Mitte der 90er und wir haben jetzt 23, also es ist halt 30 Jahre her und wir beömmeln uns jetzt immer noch über die Spitznamen, die du der Trainingsgruppe gegeben hast, weil wir hatten halt
Jetzt bin ich gespannt.
Wir sind natürlich auch immer Ortsschild-Sprints gefahren. Das war ja damals auch schon hip. So die halt noch fit waren, sind noch Ortsschild-Sprints gefahren. Wir hatten halt einen, der konnte wirklich richtig, der hat halt die Ortsschild-Sprint gewonnen. Und das war in Anlehnung an Jamolinin Abdushaparov. Also jeder, der sich im Straßenradsport auskennt und der ein bisschen jünger ist, sollte man Jamolinin Abdushaparov googeln. Das ist halt ein Usbeke, der hat zig Tour de France Etappen gewonnen, der war glaube ich 1,50 Meter groß und hat Oberschenkel wie Robert Förstermann und seine Spezialität war halt die Abdu-Welle, weil der ist halt immer im Sprint komplett von links rechts rübergezogen und hat halt bei jedem dritten Massensprint das halbe Feld abgeräumt. Oh, also google mal bitte Jamolinin Abdushaparov.
Ja.
Und der bei uns halt immer die Ortssprints gewonnen hat, war Abdu Matuszewski. Dann hatten wir einen,
der hat auch immer von links nach rechts gezogen. Nee,
einfach, weil er die Sprints gewonnen hat. Und Jamolinin Abdushaparov in den 90er Jahren halt so der Top-Sprinter war. Und dann hatten wir einen, der hat immer, das gibt doch so immer den einen oder die eine, die, wenn die sich anstrengen, so eine knallrote Birne bekommen.
Ja.
Wie bei dir, als du dein Selfie gemacht hast, wo ich dachte, du hast dir die Stirn verbrannt, genau so. Und das gibt doch diese Glühbirnenfirma Osram. Und wir hatten halt einen, der hat immer ab dem ersten Anstieg beim Rausfahren hatte der eine rote Birne, das war Otto Osramowski. Und dann
man muss wieder viel mehr mit Spitznamen hatten wir, arbeiten, ist ja herrlich.
Und dann hatten wir noch einen, der hatte immer einen Platten. Oh, sorry.
Der hatte immer Platten.
Also. Ja, der hatte halt immer, weil der wahrscheinlich irgendwie billige Reifen drauf hatte. Also auf jeden Fall hatte der andauernd Platten. Und das war Mike Michelinski. Und über diese Dreier-Kombo, ich habe ja keine Namen genannt, aber viele in Schleswig-Holstein werden jetzt wissen, von wem wir reden. Diese Kombo Otto Ostramowski, Mike Michelinski und Abdul Matuszewski.
Und wie hieß du?
Und es war noch... Und das waren alles, aber ganz krass, die haben alle drei in den 90er Jahren schon oder dann vielleicht early 2000er haben die schon unter 9 Stunden gemacht. Also und das war auch so die Fraktion, die sind immer...
Außer sie hatten Platten.
Und das war auch die Fraktion, die halt auch wirklich dann 2000 Kilometer in den 2 Wochen gefahren sind.
Jetzt wollen wir aber deinen Spitznamen wissen.
Oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte...
Also, ja.
Nein, komm, wirklich nicht. Nein, also ich weiß, dass viele von denen, die in der damaligen Zeit dabei waren, den Podcast hören, weil die mir halt ab und zu jetzt schon geschrieben haben, dass es Spaß macht, dem zuzuhören. Also wenn ich irgendwie einen Spitznamen habe, können die das gerne mal kommentieren. Mir fällt jetzt keiner ein. Aber ihr merkt ja, also ich habe jetzt echt pitschnasses Gesicht, weil mir so die Tränen rausgelaufen sind, weil das einfach so absurd ist. Und du freust dich 30 Jahre später immer noch über diese Spitznamen und die sind auch so präsent. Also wenn ich jetzt meine Buddies fragen würde, wüssten die sofort, um wen es geht und über wen ich rede. Also das war wirklich perfekt.
Ehrlich, ja. Wirklich, ja, man konnte Trainingslager gewinnen, man hat Spitznamen bekommen. Also das ist, das hört sich früher nach viel mehr Spaß an als heute. Ja, was hast du heute gemacht? Ja, heute waren Hügelsprints und jetzt noch locker schwimmen.
Ja, also sowas war, also
da passiert ja auch nichts. Weißt du, da passiert ja auch nichts. Da hat auch noch keiner am ersten Hügel, weil alle gesittet zusammen locker rausfahren am ersten Hügel und nicht schon der erste draufdrückt, dass der andere einen roten Kopf hat, dann.
Ja, weil der ja auch gleich Ärger kriegt. Also das ist ja auch so, es ist ja, und da können wir rein theoretisch auch zu der Geschichte.
Ich würde dafür plädieren, dass das wieder mehr gemacht werden sollte. Also. Wieder mehr einfach mal ein bisschen den Spieltrieb rauskommen lassen.
Ich glaube,
ist dann halt nicht so
gesagt,
gut für die Leistung im Wettkampf, aber man hatte Spaß im Trainingslager.
Naja, wobei du siehst ja, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, die waren ja auch alle gut. Also die haben halt alle irgendwie unter 9 Stunden gemacht. Die waren alle, der eine war glaube ich 15 Mal auf Hawaii am Start, also wirklich 15 Mal hintereinander auf Hawaii am Start. Das ist ja immer so die Frage, war das wirklich alles so viel schlechter? Aber natürlich auch aus Trainersicht würde ich jetzt sagen, 4 Stunden Radfahren. Also die ersten Athleten von uns sind ja jetzt schon im Trainingslager und ich habe jetzt gerade eine Zweier-Kombo fliegt jetzt heute nach Mallorca. Und da habe ich dann halt auch, als ich den Plan gemacht habe, natürlich auch dann bei den Long Rides, also die sollen jetzt auch schon, ich glaube die längste Ausfahrt, die ich geplant habe, waren 5 Stunden. Du kennst mich mittlerweile auch mit der Option, wenn es ein Epic Day ist, auch länger zu fahren. Also die dürfen dann auch nochmal, wenn sie Bock haben, 6 Stunden oder vielleicht sogar 7 Stunden fahren, dürfen die 200 Kilometer voll machen. Und dann steht halt aber immer dick dran, essen, essen, essen und jetzt neuerdings Doppelstopp-Strategie. Das ist natürlich elementar. Was ich auch nicht mehr mache, was wir früher immer gemacht haben, das war ja auch so allgemein eigentlich, das haben, glaube ich, alle gemacht. Letzter Tag halt Königsetappe. Ja. Und da hast du dir halt einfach nochmal tierisch einen eingeschenkt, bist dann völlig platt nach Hause gekommen, hattest ja, schon gar keinen Bock mehr, dein Rad einzupacken und bist dann am nächsten Morgen mit dem größten Open Window, das man sich vorstellen kann, in den Flieger gestiegen.
Ja.
Das macht man jetzt natürlich auch nicht mehr, weil man halt einfach mittlerweile weiß, wie viel Stress auch die Reise bedeutet und dass es halt Schwachsinn ist, nach Hause zu fliegen und nach 2 Wochen Trainingslager erstmal eine Woche krank zu sein. Also so da ist man halt schon deutlich vernünftiger geworden und dieser Konstanzbegriff, der steht jetzt natürlich über allem. Also das ist, würde ich so sagen, dieser Hauptunterschied und dass man auch die Trainingslager wirklich nicht mehr als Radtrainingslager sieht, sondern dass man halt einfach wirklich sagt, das ist ein Triathlon-Trainingslager. Wir versuchen über den Gesamtreiz, der natürlich zu 60% wahrscheinlich über die Radkilometer kommt oder noch mehr, Schwimmen und Radfahren wird in der Regel schon auch so ein bisschen hinten angestellt, wobei auch jetzt, ich meine, du warst gerade in Plaitas, da hat man ja auch Bock ins Becken zu springen.
Also definitiv, ich war schwimmen, also ne, ohne
dass aber auch nur für die Kamera, oder?
Nee, ich bin danach echt noch ein paar Meter immer geschwommen, weil es einfach natürlich gut ist zum Bräunen, Ne, wir sind ja alles eitle Fatzken. Und weil es in dem Pool, da direkt am Meer, wenn da irgendwie die Sonne drauf scheint oder irgendwie Sonnenuntergang, ist natürlich auch diese Atmosphäre da einfach unfassbar. Also das fängt ja schon an, wenn du da aus dem Flieger steigst und du hast dieses Kanarenklima wieder und kommst hier aus dem Januar oder jetzt andersrum, fliegst wieder rein. Das ist natürlich was anderes. Da hast du sofort Glückshormonausschüttung bis zum geht nicht mehr. Also ich hatte eine Energie jetzt da, die Tage, die ich da war, das war unfassbar. Also wir haben super viel Videos produziert mit Johann, die ganzen Schwimmtechnikübungen aufgenommen für unseren Pushing Limits Club, dass da dann auch die Videos hinterlegt werden, dass die in den Trainingsplan mit reinkommen und noch ein paar weitere Videos gemacht, Fotos gemacht und nebenher habe ich einfach trotzdem immer noch Bock gehabt, mich auch zu bewegen und nicht nur irgendwie dieses Minimum zu machen, damit ich hier meine Januar-Challenge absolviere, sondern wahrscheinlich hat auch dieser Thomas Hellriegel-Podcast immer noch so seine Schatten hinterhergeworfen, dass ich dann auf diese clevere Idee kam, 200 Kilometer zu fahren. Das war ja auch so, man fragt sich so, ja warum, wenn du unfit bist, aber es war für mich so klar, dass ich das jetzt irgendwie machen muss. Weil es war irgendwie, ja, es heißt ja Pushing Limits. Man muss auch mal ein paar Limits pushen.
Dann, ja, das muss ganz anders definiert werden, genau.
Ja, das muss ganz anders definiert werden. Und ja, wenn man richtig fit ist, 200 Kilometer Radfahren, kann ja jeder. Und dann habe ich noch diesen elementaren Fehler gemacht und dachte so, oh ja, Kanaren, 200 Kilometer, wenn du jetzt einfach machst ein Video drüber und fährst alleine. Und du hast jetzt hier irgendwie in eine Richtung 100 Kilometer Gegenwind, das kann auch schon richtig öde und mies werden, ne? Und dann bin ich so angefangen, überall rumzufragen, wer denn nochmal da so Bock hat, am Dienstag lange Rad zu fahren. Und habe ich doch ein paar Leute noch gefunden. Die Leonie Conchalla aus Hamburg hat sofort so, yo, ich hab Bock, ich komme auf jeden Fall 200 Kilometer mit. Die Norddeutschen wieder. Und dann gab es aber noch so ein paar aus Johanns Schwimmcamp, so eine riesen Österreicher-Gruppe, die dann so, ja, ja, alle Bock auf Radfahren. Lass uns, ja, ja, wir fahren 200 mit, aber lass so lange fahren, dass wir nicht wieder zum Schwimmen rechtzeitig da sind. und das hat Johann dann mitbekommen und hat dann gesagt, er fährt auch mit und die biegen dann nach 2 Stunden ab und er bringt die wieder nach Hause, dass sie rechtzeitig alle zum Schwimmtrainer zurück sind.
Spielverderber, was ein Spießer.
Genau, das heißt, wir sind, um es kurz zu machen, mit irgendwie einer Gruppe von 12, 13 Leuten, also eine Riesengruppe, losgefahren.
Ah, mega.
Und gut unterhalten. Und das war echt so ein, es war eigentlich so ein Eierschaukeln. Und
aber ihr seid dann auch tatsächlich, also ihr seid dann auch nochmal normalerweise, also was heißt normalerweise, aber der Großteil, diejenigen von euch, die schon mal auf Fuerteventura waren und auch in Playitas gewohnt haben, eigentlich fährt man ja erstmal runter Richtung La Parrette.
Ja.
Und dann fährt man ja die gesamte Bergkette lang, also über Pajará. Und dann hoch nach Betancuria, dann nimmt man den Kreisel Richtung Titia links weg und dann irgendwann La Olivia und dann diese schönen Dünen oben in Coralejo und dann fährt man ja am Flughafen vorbei und dann kann man immer noch mal entscheiden, ob man die räudige Flughafenstraße fährt, die mittlerweile nicht mehr räudig ist, die ist ja frisch asphaltiert, also die kann man auch wieder fahren.
Ist aber trotzdem noch räudig viel Verkehr.
Ja, die hat halt irgendwie so Hawaii Highway-Style, finde ich, oder? Ja, das ist immer so wie auf dem Highway, oder man biegt halt nochmal ins Landesinnere, was dann nochmal ein paar Kilometer mehr sind. Man hat aber auch die Chance auf eine schöne Doppelstopp-Strategie in Antigua, weil man da halt nochmal zum Bäcker fahren kann, den auch jeder kennen wird.
Das stimmt.
Und dann kann man halt die 100 Kilometer, die Stunde mit Rückenwind meistens nochmal richtig schön zurückfahren. Auch die Straße ist übrigens neu asphaltiert, also der Schweineberg, da konnte man ja eine Zeit lang fast gar nicht mehr fahren. Die noch das Trainingslager vor sich haben, die können sich freuen. Da ist, also die Kanaren machen richtig was, die geben echt Gas. Da ist die Straße neu asphaltiert und es macht jetzt richtig Spaß, von Antigua über den Schweineberg zurückzufahren ins Playitas. Ihr seid aber andersrum gefahren. Also ihr seid gegen den Uhrzeigersinn gefahren.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Wir sind so ein Brezel gefahren. Also wir sind auch gar nicht hochgefahren über den Flughafen, sondern wir sind erstmal ganz normal rausgefahren, halt da die Straße Richtung Airport. Und dann hatte Leonie die Route gemacht und wir sind dann mit allem Mann so auf einmal irgendwo abgebogen. Ich müsste jetzt selber nochmal schauen, wo sind so kleine Sträßchen gefahren. Ich kann ja mal hier parallel, damit die Leute, die sich auskennen, das so nachvollziehen können. Auf jeden Fall so kleine Sträßchen dann überall gefahren.
Und nicht diese klassische Route einfach nur zum Flughafenhof, weil die ist ja auch ultra, ultra hässlich dann. Und sind dann aber mit dieser Riesengruppe losgefahren und sind erstmal echt gebummelt. Ne? Also wir hatten die ersten 1 Stunde 40 hatten wir einen 24er Schnitt. Und da habe ich dann irgendwann.
Normalerweise seid ihr auch, aber ihr hättet ja eigentlich auch, wenn der Wind normal Nordostpass hat, seid ihr auch gegen Wind dann rausgefahren.
Ja, ja, klar. Das kommt dazu.
Der war aber gnädig, oder?
Nee. War Wind. War Wind.
Wir sind dann auch. Ist ja ein 24er Schnitt jetzt auch nicht Eierschaukeln.
Nee, aber es war dann irgendwie bei mir, es war nicht Eierschaukeln, aber es war jetzt auch nicht kein Zug dahinter. Also es war Quatschen und einfach fahren. Und sind halt dann da über Tunechel rausgefahren. Tiscamanita. An Antigua, nicht durch Antigua, sondern da rechts abgebogen in Vallis de Ortega heißt das. Und da so
kleine Strecken, schön.
Die waren so neu asphaltiert, total, total cool. Und sind dann halt von da hochgefahren Richtung
La Olivia.
La Olivia, genau. Und dann da hinten, von hinten über Tetir sind wir dann wieder rangefahren und wieder auf die klassische Runde, sind dann hoch nach Corralejo. Da haben wir dann nach, was war es, 70, paar 70, den ersten Stop gemacht. Da sind wir tierisch nass geworden.
Also, da wart ihr aber auch nur noch zu zweit. Das waren
da waren
nur
wir, noch genau, an der Abbiegung quasi Teschunatis. Oder da irgendwo in der Ecke Richtung, nee, ach Quatsch, die anderen sind noch mitgefahren. Bis hinter Tetir. Kurz bis hinter Tetir sind dann links abgebogen, wo wir dann rechts abgebogen sind, wo es weitergeht, dann Richtung Corralejo hoch.
Ja.
Und ab diesem Zeitpunkt waren wir dann nur noch zu zweit. Dann hat Leonie sich auf ihren Auflieger gelegt und aus irgendwie immer so, obwohl es immer noch gegen den Wind ging, aus so 24, 23, 26 km/h wurden auf einmal 35 km/h. Und ich dann nur Unterlenker, guck auf meinen Wattmesser.
Ja, man muss ganz kurz, wenn ich einhaken darf, man muss dazu sagen, diejenigen von euch, die Leonie Conchada nicht kennen, sehr, sehr starke Athletin hier aus Hamburg, Profiathletin auch, startet bei den Profis, arbeitet aber voll als Ärztin. Also das ist jetzt keine, die regelmäßig 30 Stunden pro Woche trainiert, ganz im Gegenteil, das schafft sie vom Job her eigentlich gar nicht und ist auch eine absolute Radmaschine. Also die kann richtig Radfahren, beim Schwimmen.
Richtig Radfahren.
Beim Schwimmen hat sie durchaus noch Potenzial, würde ich sagen, würde Leonie wahrscheinlich auch sagen. Kann auch stabil laufen, aber Radfahren ist Leonie echt eine Maschine. Und Leonie ist, würde ich sagen, so 1,70 vermutlich, oder? Also ist jetzt nicht groß gewachsen, sitzt verdammt gut auf ihrem Schiff. Also wenn die sich in Aero-Position begibt, muss man sagen, bist du nicht unbedingt im Windschatten.
Nicht so richtig doll. Das ist nämlich genau das, was ich gerade erzählen wollte. Ich bin dann nur Unterlenker gefahren. Und hab dann gedacht, Mann, ey, das ist aber ganz schön zäh hier. Und irgendwie, jetzt gucke ich auf den Tacho und was hatten wir, 50 Kilometer weg. Und jetzt dachte ich, jetzt noch 150 Kilometer hier hinterher. Und dann gucke ich runter. Und dann hatte so die ganze Zeit zwischen 250 und 270 Watt auf dem Tacho.
Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hat Leonie vorne weniger Watt getreten als du hinten.
Und dann dachte ich so, ja. Und dann dachte ich so, oh, das bin ich in Rot gefahren. Als ich richtig, richtig fit war. Das kann nicht gut gehen. Und Leonie ist aber nicht langsamer geworden. Und dann gingen so die Mindgames los, ne? Und dann dachte ich nur, scheiße, was machst du jetzt? Dann habe ich gesagt, okay, habe ich den ersten Deal mit mir selber gemacht. Habe gesagt, ich fahre jetzt erstmal bis Corralejo, weil ich wusste, da ist kurz der Supermarktstopp, Flaschen auffüllen. Bin ab dem Zeitpunkt, habe ich wieder Nils im Ohr gehabt. Long Ride, Essen. Habe mir dann auf der Strecke, auf den 30 Kilometern, Richtung Corralejo eine Pulle Iso und einen Riegel reingezogen. Und dann in Corralejo angekommen, habe ich dann gesagt, okay, da gucke ich mal, weil da dreht ja dann der Wind und dann haben wir Rückenwind zurück. Dann wird es bestimmt einfacher und ich muss weniger Watt fahren. Und dann kam auch in Corralejo dann voll der Regen dazu, was mir ja erstmal, also es ist ja nicht kalt dann trotzdem, ne? Also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es auf dem Kanaren regnet. Es war dann erstmal nur so ungewöhnlich, oh nö, warum regnet das jetzt? Aber mir kam das echt zugute, weil wenn es dann, ich eh schon viel zu hart Fahrrad fahren muss und dann ist es auch noch richtig heiß und ich schwitze viel, dann weiß ich, kommen früher oder später die Krämpfe und ich wusste, die Berge kommen ja am Ende. Das heißt, eigentlich war ich, wenn ich so im Nachgang es betrachte, kam mir dieser Regen mehr als zugute. Und dann ja, Supermarktstopp, Flaschen aufgefüllt, schön hier Powerade und Snickers, Powerade in die Flaschen. Hab gedacht,
kein Red Bull oder Cola.
Nee, das wollte ich erst kaufen, habe ich aber gedacht, ey, nach noch nicht mal 80 Kilometern ist das zu früh. wenn ich da jetzt schon mit anfange, dann gehe ich auf jeden Fall hops oder habe keinen Joker mehr im Ärmel. Ja, und dann zurück ging es genauso weiter, Leonie vorne. Und also ich war bis auf nachher in den Bergen auf den Abfahrten, weil ich einfach schwerer bin und besser bergab roll, war ich keinen Meter auf dieser ganzen Runde vorne. Also das muss ich, ab dem Moment, wo wir alleine waren, ist Leonie alles tutti kompletti von vorne gefahren.
Aber wie hast du denn dann die Berge überstanden? Das ja, finde ich krass.
Das ist dann, also auf dem Rückweg, ich komme noch dazu. Rückweg Corralejo war dann natürlich einfach geil, Rückenwind und die ganze Zeit irgendwie 50, 55, 60 auf der Uhr. Und ich dachte schon, das wird super hart. Aber hinten dann mit dem Rückenwind war es natürlich viel besser, weil dann ist meine Position nicht mehr ganz so schlimm gewesen wie im Gegenwind hinter ihr. Also ich habe dann deutlich weniger Watt treten müssen und war dann so bei, keine Ahnung, 200, 220, also alles, was wo du weißt, wenn es gut läuft und ich genug esse, kann ich das überleben irgendwie. Und habe dann gedacht, ja.
Aber ganz, ganz kurz, ja. Ganz kurz für diejenigen, die von euch erschrocken sind und um nix so einen kleine Messerspitze zu setzen. Berghoch zielt ja Watt pro Kilogramm Körpergewicht, weil 200 klingt ja jetzt ja, aber ich gar nicht so wenig. Kilo. Aber was wiegst du gerade?
90 Kilo.
Aber das hast du halt, hast du auch schon ein bisschen abgenommen wieder.
Ja, ich hatte 91.
Ach so, okay, genau. Aber dann relativiert es halt das Watt pro Kilogramm Körpergewicht, relativiert sich dann ein klein bisschen, wenn man mit 90 Kilo berghoch 200 Watt tritt, muss man eigentlich nur die Beine fallen lassen.
Nee, es war nicht berghoch, das war im Flachen. Dann
ach so, okay.
Mit Rückenwind zurück. Also okay, ich hatte dann am Ende klar. Hatte ich irgendwie 186, 187 Average und 217 NP nach der ganzen Runde.
Ja.
Aber auf jeden Fall dann da hinter ihr her und das fühlte sich aber dann schon mal wieder machbarer und besser an mit dem Rückenwind auf jeden Fall. Und ich hatte es nur aus den letzten Jahren im Kopf, wo wir dann mit Fred Funk und Strati vorne gefahren sind, die aber diese Wellen dann auch immer den Gang stehen gelassen haben und die voll rübergepresst sind. Und ich habe nur gehofft, dass Leonie das nicht macht und die ist halt einfach gefahren wie ein Roboter. Also da war von der Anstrengung auch dann, wenn man eine Gegenwelle kommt oder sowas, da wird sofort rausgenommen. Der wahrscheinlich hat ihr Wattmesser kein Mal was anderes angezeigt als 190 Watt oder 180 Watt oder 200. Ich weiß nicht, was die vorne gefahren ist, habe ich gar nicht gefragt, hätte ich nochmal machen können.
Ja, mega.
Aber wirklich wie ein Roboter gefahren und das war dann, wo es hochging, auch immer gleichbleibend. Da habe ich gedacht, okay, geil, du setzt dir oder musst hier keine Spitzen setzen und jetzt irgendwie hier den Hügel mit 400 Watt drüber pressen, weil das hätte mich dann schon komplett hingerichtet.
Ja, das ist das, was einen tötet.
Also genau.
Wenn man da jedes Mal wieder an jeder Hügel haut man Glykogen raus und bleibt dann ja auch in der Zuckerverbrennung, das ist ja auch das. Und dann ist man spätestens nach einer Stunde, wenn man eh schon angenockt ist. Und das ist halt das Perverse, dann geht auch wirklich gar nichts mehr. Das ist dann so genau. Dieser klassische Hunger-Flat. Dann kannst du dich vielleicht noch retten, wenn du dir halt dann Notnagel, Red Bull, Cola und noch einen Snickers. Aber genau, das ist dann meistens zu spät. Und das sind dann auch so die Dinger, was einen auch nachhaltig richten kann. Also wo man dann auch wirklich, wenn man das im Trainingslager macht und man macht das irgendwie am Ende des ersten Dreierblockes, will 2 Wochen im Trainingslager sein, können solche Ausfahrten wirklich dafür sorgen, dass das ganze restliche Trainingslager für die Katze ist und das kann man dann in die Mülltonne hauen, weil man sich halt in einer Trainingsausfahrt so dermaßen die Karten gelegt hat und leer gelaufen ist und da dann die Speicher aufzufüllen, das dauert halt richtig, richtig, richtig lange.
Also ich kann ja
also
sagen,
schlau gefahren von Leonie.
Super schlau gefahren, aber trotzdem habe ich mir die Karten gelegt. Aber auf jeden Fall, da hatte ich dann wieder so ein Fünkchen Hoffnung, habe gedacht, okay, passt schon, fahre jetzt erstmal und ich muss auf jeden Fall nicht vor den Bergen abbiegen, sondern ich kann den ersten Berg ausprobieren. Und dann die Berge hoch, ist Leonie dann auch zu meinem wirklich großen Glück auch echt komplett kontrolliert, schön locker hochpedaliert. Was dann natürlich bei meinem Gewicht trotzdem irgendwas immer, je nachdem wie steil es war, zwischen 240 und 270 Watt auf der Uhr stehen gehabt. Und da habe ich dann gemerkt, wir sind zum Glück die Berge doch hinten gefahren. Was jetzt ja erstmal sich super hart anhört, aber wir hatten dann da natürlich Rückenwind berghoch. Was jetzt da für mich auch nicht so schlecht war. Und du hast, was du nicht vergessen darfst, was mir dann auch wieder zugute kam, diese Abfahrten mit Rückenwind, kannst du ja wirklich super einfach rollen lassen. Also da konnte ich dann wirklich mich wieder erholen, konnte was essen und konnte so ein bisschen Kräfte tanken, wieder mich mental auf den nächsten Berg vorbereiten, was ja dann 3 in der Zahl sind. Und der erste ging erstaunlich gut. Und da hatte ich schon so ein bisschen Oberwasser und dachte so, geil, Stangenbock, unzerstörbar. Kannst du einfach hier aus der kalten Hose fahren. Aber wenn man das wieder sich überlegt, ja, da hatte ich auch noch keine 200 Kilometer, sondern 130, ne? Also das waren immer noch 70 Kilometer und die Berge.
Der Weg ist noch lang.
Der Weg ist noch lang. Und beim zweiten Berg fing es dann nämlich schon an, dass ich gemerkt habe, ja, ich komm gut hoch, aber so die Beine zucken so langsam.
Das war dann, so, ne? Das war dann der Erdhörnchenberg.
Genau, erster Betancuria hoch zu den Eisenmännern, dann genau. Runtergerollt und gut erholt und mit Rückenwind. Und dann, wenn man die schon mal andersrum gefahren ist, da kann auch richtig mies der Gegenwind auf der Abfahrt stehen, dass du da echt treten musst, um runterzukommen.
Voll,
Und da hatten wir natürlich Rückenwind bergab, konnten einfach rollen lassen.
Und war es da dann noch wieder trocken?
Berge war komplett trocken, sonst wären wir auch, glaube ich, gar nicht reingefahren. Und das war dann echt geil und da konnte ich dann mein Gewicht ausspielen. Also da konnte ich mal so richtig zeigen, was ich bergab kann und 90 Kilo rollen lassen. Das war dann der einzige Zeitpunkt immer, wenn ich vorne war, wo nicht Leonie vorne war, sondern ich.
Ja gut, du hattest einen riesen, also in den Bergen den Vorteil, dass du auf dem Rennrad unterwegs warst
das und Leonie
auf dem
top.
TT. Das ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied. Ja. Also gerade bergab merkt man das ja brutal.
Absolut, absolut. Ja, das ist so. Und aber ja, dann entspannt runtergefahren, auch nichts Wildes gemacht. Und dann Erdmännchen das Gleiche. Da habe ich aber schon gemerkt, oh, die Beine zucken so langsam, war alles noch so gefühlt unter Kontrolle. Da waren das irgendwie so dann 140, 144 Kilometer. Und dann da bergab und dann habe ich gedacht, ja, ach komm, letzter Hügel noch, die 200 hast du locker im Sack, gar kein Problem mehr.
Aber dann seid ihr in Pajara also nochmal rechts abgebogen.
Genau, quasi. Unten in Pajara rechts abgebogen und dann da nochmal den letzten Hügel, der ja unfassbar schön ist von der Seite. Bin ich noch nie gefahren mega. Von der Seite.
Ah, mega schön, aber halt auch echt knackig. Also.
Ja, richtig knackig, aber auch nichts los. Die wenigsten Autos, super schön. Ich weiß gar nicht, warum wir den so wenig gefahren sind. Also, oder ich bis jetzt. Super, super Empfehlung auf jeden Fall. Und dann da hoch und mit Leonie gequatscht und du fährst den ja nicht so flach rein, dann kommt der Berg, sondern es kommen ja noch so ein, zwei Wellen vorher.
Und ja, ist eher so ein Treppending.
Und dann gequatscht und auch dann irgendwann merke ich, oh, es wird ganz schön hart. Und dann gucke ich, oh, diese Wellen, hat die ganz schön draufgedrückt und irgendwie, jetzt wird's knapp. Und dann meine Getränke waren dann auch so langsam alle. Ich hatte auch keine Riegel mehr, ich habe alles weggefuttert. Und das war dann, in Pajara wollten wir eigentlich noch einen Supermarktstopp machen, aber der hatte zu. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, weiter, passt schon, weil da ging es mir noch ein bisschen zu gut. Und wirklich, wir sind unten in diesen Berg reingefahren und ping, ping, Krampfansätze kurz über dem Knie. Und dann musste ich sagen, Leonie, fahr deinen Stiefel hoch. Ich muss jetzt hier ganz vorsichtig links, rechts,
drücken, ziehen.
Irgendwie hochpedalieren und gucken, dass ich keine Krämpfe kriege. Und bin dann echt so meine Pace, habe Leonie fahren lassen und bin einfach so mein Ding hochgefahren. Haben dann oben nochmal einen ganz kurzen Stopp gemacht, einmal so ein bisschen aufgedehnt. Leonie hat mir noch einen halben Riegel abgegeben und dann von da runtergerollt und dann aber auch nicht bis La Parette ganz runter, sondern über La Hermosa gefahren. Leider wusste ich nicht, dass da auch nochmal richtig hoch und runter geht und dann natürlich wieder mit Gegenwind drauf, weil dann geht es ja schon wieder zurück. Und da habe ich gedacht, ja, ey, 170 geschafft, nur noch 30. Aber was du dann immer an diesem Ende vergisst, 30 Kilometer ist halt nochmal eine Stunde oder eine Stunde 15 ja, mit Gegenwind dann.
Ja, voll.
Und da hat es mir dann so ganz langsam, dachte ich, ja, Krämpfe, letzter Berg, geschafft, ich bin irgendwie oben, alles ist gut. Ey, und da hat es mir so ganz langsam komplett den Stecker gezogen. Und ich habe gedacht, ich laufe voll leer. Ich hatte schon so ein Pappmaul, weil ich nichts mehr zu trinken hatte. Und habe gedacht, scheiße, das werden jetzt die mental ganz, ganz, ganz bittere Kilometer.
Und aber ihr seid von Las Hermosas die schöne Strecke im Land gefahren oder die Küstenstrecke? Weil die ist ja echt schön, die ist ja super.
Super schön.
Ja.
Und dann, als es hochging, habe ich ihn gefragt, wie lang ist denn noch so? Ja, hinter der Kurve geht's dann runter. Und dann fahren wir so in die Kurve. Kam dann noch, ja, aber hinter der. Und ich nur so, oh nein, bitte. Und ey, echt wirklich rübergerettet, runtergefahren und dann da sehe ich da rechts so eine Tanke, 15 Kilometer vor zu Hause und sage, Leonie, tut mir leid, aber wir müssen nochmal an die Tanke fahren. Und dann sagt Leonie, ja, oh, ich habe auch nichts mehr zu trinken. Und dann dachte ich so, oh, Gott sei Dank. Zur Tanke, ja, kann ich dir was mitbringen? Und dann guckt die mich an und sagt, Jan, Wasser.
Nein. Das hat sie aber mit Absicht. Ich glaube, das hat sie gemacht, um nicht zu brechen. By the way, jeder, der weiß, welche Tanke gemeint ist, die hat eine extrem gute Kaffeebar, aber die hat eine Kaffeebar, wo man auch echt einen guten Espresso kriegt.
Oh, das muss ich
also nicht. Also in der Tanke, der Espresso, der ist durchaus trinkbar.
Also ist schon. Ich habe nur die Cola gesucht. Ich habe mir eine Cola geholt. Eine Powerade-Flasche und das Wasser für Leonie. Habe mir die Cola einverleibt und dann nochmal die Powerade-Dingens in die Flasche und habe dann auch die Powerade-Pulle wirklich noch auf den letzten 15 Kilometern auch noch leer gesoffen. Also ich habe wirklich noch alles gebraucht, was irgendwie reinging. Und das war dann auch nochmal wieder so ein Eye-Opener. Wenn du dir die Cola aufbewahrst, bis es dir wirklich kacke geht, was das nochmal für einen Unterschied macht. Also da bei 170 war ich wirklich mausetot. Dann die Cola rein, die Pulle Powerade, also nochmal richtig so ein Zuckerschock. Und dann ging es wirklich die letzten fünf, klar, die Beine tun Schweine weh, Muskulatur ist komplett tot und platt. Aber die Birne ist halt wieder da, weil du nochmal Zucker gekriegt hast, Koffein gekriegt hast. Und dann war klar, okay, ich schaff das Ding. Da kamen die Glückshormone und alles war geil. Also alles in allem, Höhen, Tiefen, Regen, Sonne, Berge, flach, Wind, große Gruppe, kleine Gruppe. Unfassbar geiler Tag und richtig dumme, aber auch richtig geile Idee, das zu machen. Also es war wunderbar.
Wie bist du die letzte Welle, den Radweg? Du musst ja nochmal, alle, die es kennen, man fährt ja den Radweg nochmal lang und dann geht es ja dann auch nochmal so einen Kilometer, bevor man ins Plaitas rollt, geht es dann ja auch nochmal diesen Radweg so ganz kurz hoch. Der hat aber auch schon einige gebrochen. Also das
sind wir ja wirklich nur noch hochpedaliert und ich hatte ja die Cola gerade frisch drin. Und ich wusste, ich bin jetzt zurück. Also was hätte da passieren? Ich meine, ich bin in den einen Berg da schon mit Halbkrämpfen irgendwie hochgeradelt. Ich wusste, ich komme an. So.
Ja, sehr gut.
Und das war dann gut.
Wie war die Atmosphäre allgemein so? Weil bei mir dauert es echt tatsächlich bis Ende Februar, bis ich das erste Camp für Pro-Trainingstours mache. Also ich habe noch bittere Wochen mit dem kalten, nassen Hamburg, wobei richtig kalt ist es nicht, aber wir hatten auch gestern, ich bin gestern draußen Rad gefahren. Ich habe gestern tatsächlich einen Lunchbreak gemacht von 1,5 Stunden, strahlender Sonnenschein. Bin dann ganz kurz entschlossen in meine Winterklamotten reingesprungen und bin mit dem Athleten zusammen 1,5 Stunden Rad gefahren. Ja, also es war wirklich schön, jetzt ist es wieder grau. Wie war die Atmosphäre in Plaitas? Nimm uns nochmal so ein klein bisschen mit, weil ich habe gesehen, es sind ja relativ viele gerade da, die Dänen sind alle ja, da. Also ich weiß nicht, ob Magnus Ditlev auch da ist, aber auf jeden Fall Christian Hogenhaug, Rasmus Henning war da, Ungermann ist mit der DTU, glaube ich, da.
Genau, also es war Johann da so Schwimmcamp, sonst waren, also wie immer, ne? Das Ding ist halt voll. Zu der Zeit jetzt natürlich hauptsächlich irgendwie Triathleten. Es waren noch so irgendwie auch deutsche Boxer da. Die kennst du natürlich sofort von der Statur gegen die Triathleten. Das war ganz geil. Also richtige Maschinen. Und auch so, wenn die da rumlaufen, weißt du, die scherzen da rum, blödeln rum und so geile Stimmung einfach. Und dann hast du teilweise die bierernsten Triathleten wieder daneben, die so Fokus, Trainingslager. Also war ganz witzig, das so ein bisschen zu beobachten, wie unterschiedlich das sind. Also natürlich auch lockere Triathletengruppen und sowas, aber da konntest du so auch zwischen den Sportarten, wenn man da mal so ein bisschen guckt, wer macht vermutlich was oder hat was auf dem T-Shirt stehen hinten, da kannst du schon Unterschiede auch irgendwie so von den einzelnen Sportarten rauserkennen. Das fand ich ganz witzig. Und ja, dann DTU und sowas alle da. Ist ja eigentlich auch irgendwer, ist ja gefühlt, wenn man da ist, von irgendwelchen Verbänden und sowas, auch immer in Plaitas. Da ja auch einfach ein Hotspot, weil sich einfach, ich meine, die Anlage ist einfach geil. Haben wir schon gesagt, der Pool, du hast Kraftraum, alles. Das sind optimale Möglichkeiten. Du kannst da geil Trails laufen, kannst geil Radfahren, rausfahren. Also es ist einfach cool. Und was mir super aufgefallen ist, da habe ich noch kurz mit der Maya gesprochen, über die Dänen, die eben da waren, was du, alle, die du angesprochen hast, waren da. Camilla Pedersen war sogar auch noch mit da. Da habe ich mit ihr gesprochen, die meinte, ja, bei der Rasmus Henning hat jetzt da das Ruder so ein bisschen übernommen und hat halt da dann Camp für alle organisiert, so kurz, Langdistanz sind die alle zusammengekommen und das fand ich total geil. Die haben 2 Wochen waren die da und es gab für alle Vereine oder alle, die im dänischen Verband dann eben sind, haben die Möglichkeit gehabt, sich irgendwie dazu zu buchen als Age-Grouper. Dass sie dann eben als Age-Grouper auch eine Woche da sind in Plaitas und dann auf Einheiten, wo es halt passt, eben mit den Profis zusammen trainieren können. Also wenn die Intervalle laufen, hinten am Radweg, wenn man dann nachher cool. Links abbiegt, da mega. Auf dem Parkplatz mit dem Kreisel, da sind die dann Intervalle gelaufen, die Profis sind hingelaufen, die Age-Grouper sind dann mit dem Rad hingefahren, sozusagen als Warmfahren und sind dann da auf der gleichen Strecke mit denen halt Intervalle gelaufen und so ein bisschen was irgendwie, dass die Profis, ja, giving back, ne, so ein bisschen dafür sorgen, dass auch Triathlon weiter einfach wächst und so, dass die Barrieren abgebaut werden und das fand ich eigentlich eine echt coole Idee und coole Aktion. von denen und war Maya auch voll begeistert mega von gut, ja, das war echt cool und war auch nicht, dass dann irgendwie deren Training beeinflusst hat oder so, weil die sind ja dann nicht mit denen irgendwie Rad gefahren und dann mussten die auf alle warten, weil dann die Leistungsklassen einfach natürlich super unterschiedlich sind, sondern die haben dann einfach geguckt, dass es dann passt oder dass sie dann im Becken auf den Bahnen daneben sind, aber halt dann ein ähnliches Programm, nur eben verkürzt schwimmen, aber dann halt auch bei den Nationaltrainern dann entsprechend und ich glaube, das ist.
Aber wie viele waren das dann? Waren dann da, kamen dann irgendwie 10 Altersklassen?
Das habe ich jetzt gar nicht gefragt, das war schon eine größere Gruppe, aber jetzt auch nicht so, dass es völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Ich schätze, dass sie das dann natürlich irgendwie auch limitiert haben und First Come, First Serve oder sowas. Also wie es genau abgelaufen ist, weiß ich nicht. Ja. Da hatten wir nur kurz gesprochen einfach, aber ich fand die Idee halt einfach Weltklasse.
Und die Kurzdistanzler und die Langdistanzler haben zusammen trainiert.
Ja, auch, schwimmen haben sie halt dann, waren zusammen im Pool und ich weiß es nicht. Wahrscheinlich dann die Rad- oder Lauf-Sessions haben sich dann wahrscheinlich schon unterschieden. Aber wenn sie dann einen Easy Ride gemacht haben, war es dann echt so eine riesen Profigruppe, die da oftmals rausgefahren ist aus dem Plaitas. Ich weiß nicht, wie sie wieder zurückgekommen sind. Dittlef war meistens vorne beim Rausfahren. Wahrscheinlich kam der immer alleine wieder zurück. aber
ja, mega spannend. Also das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn du ein kleineres Land bist, eine kleinere Nation und der Verband in Dänemark wird natürlich zwangsläufig wesentlich weniger.
Da könntest du wahrscheinlich das ganze Plaitas ausbuchen.
Und die DTU, was ich aber sehr interessant finde, dass die Dänen im Plaitas sind, weil normalerweise war es eigentlich immer so, dass der Club La Santa, so der, das ist ja eine dänische Company, und das wundert mich, dass die jetzt das nicht im La Santa machen, wobei auch der La Santa, glaube ich, komplett ausgebucht ist. Also es ist schon krass, dass auch die Buchungszahlen sowohl im Plaitas als auch im La Santa auf Lanzarote, weil die Preise haben auch echt bei beiden nochmal gehörig angezogen. Trotzdem ist das Hotel ausgebucht. Also wir hatten jetzt zum Beispiel bei den Camps, die ich mache für Pro Training Tours und Hannes Hawaii Tours, hatten wir eine Zeit lang das Problem, dass das Plaitas ausgebucht war. Die Leute wollten noch ins Camp, aber die konnten nicht mehr im Camp teilnehmen, weil halt das Plaitas ausgebucht war. Und das ist natürlich schon krass, weil sowohl das Plaitas als auch der La Santa sind ja wirklich sehr, sehr groß. Und ich finde es halt spannend, dass die Dänen jetzt dann doch ins Plaitas gehen und nicht mehr in La Santa, also zumindest für diese Verbandsmaßnahmen. Aber die Idee ist natürlich mega cool, zu sagen, so, Leute, meldet euch an und wenn ihr dabei seid, könnt ihr vom Know-how der Federation, des Verbandes profitieren. Ja,
einfach mit so Stars oder Idolen auch einmal
auf der Bahn gemacht daneben durch
und das gleiche Set schwimmen, wenn auch weniger. Oder ey, wenn die 8x1000 laufen, laufe ich halt irgendwie 6x1000 oder 4x1000 oder so
total. Auf
der gleichen Strecke, wo die jetzt auch suffern und wir leiden zusammen sozusagen. Ist schon geil, finde ich.
Ja, aber das ist ja, finde ich, eine der ganz großen Benefits von so einem Trainingslager, dass man einfach wirklich auch mal die Weltklasse-Athleten bei der Arbeit zugucken darf. Also das ist ja schon einfach wirklich cool, wenn man dann im Plaitas sich an Beckenrand stellt oder da auch hinsetzt. Das ist ja so diese kleine, in Anführungsstrichen, Tribüne, wo sich dann immer alle im Schatten umziehen. Und dann sieht man da halt einfach die Weltspitze schwimmen. Das ist halt einfach mega inspirierend. Und genau das Gleiche natürlich auch beim Laufen oder auch beim Buffet. Oh, guck mal, da ist der und der. Und das ist schon auch das Besondere
auch am Buffet an dieser
Sportart.
Ist geil. Boah, guck mal, was
dass man, ja. Na gut, die Geschichte habe ich dir ja mal erzählt mit dem einen Athleten von mir, der im Dezember im Camp Zuckerverzicht gemacht hat, bis er dann am Tag 5 oder 6 in Antigua die Bikini gesehen hat, wie er mit 3 Donuts rauskam und dann schnell rein ist in die Bäckerei und auch mit 2 Donuts zurückkam und dann war diese Vorsatz, ich esse keinen Zucker mehr, war dann ganz, ganz schnell dahin. War das für dich jetzt atmosphärisch anders im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir das Pre-Christmas-Camp gemacht haben, wo du wusstest, irgendwie
ganz
jetzt hast
anders,
du so dieses Project
ganz
vor dir
also,
und Rot steht
von mir
an.
Von natürlich vom Mindset, weil ich jetzt ja gar nicht zum Trainieren da war eigentlich und dann einfach nur jetzt natürlich, also du kannst dich nicht wehren und da nicht trainieren. Bei dieser Atmosphäre, da in diesem Laden, egal wo du hingehst und hinguckst, irgendwer bewegt sich immer und da kannst du die Füße einfach nicht stillhalten. Also es geht nicht. Also wer Motivationsprobleme hat, einfach da mal eine Woche einbuchen, die sind dann weg. ich würde sagen, vom wenn du da bist, das war genau wie damals, aber es ist natürlich jetzt von meiner Herangehensweise und was ich dort gemacht habe, jetzt war eher jetzt arbeiten, Fotos machen, Videos machen und nebenher so ein bisschen zu trainieren.
Das war auch, entschuldige, dass ich reingrätsch. War jetzt auch ein bisschen bescheidener. Ich erinnere mich daran, im Dezember 21, Nick Stackenbock und Fred Funk in den Villen am Golfplatz. So ein bisschen Russ Meyer-Style. Und ich glaube, jetzt hast du in den Favelas gewohnt, oder? Also es war schon ziemlich, das Hotel wurde ausgelassen, wurde direkt vom Penthouse runter in den Souterrain.
Mit Johann ins Zimmer. wir waren eine Fünfer-WG. Aber trotzdem geil. Und es war natürlich, wir hatten ja jetzt nicht diese riesen Trainingsgruppe dann da, wie im Pre-Xmas Camp 2021 im Dezember. Das war natürlich dann auch nochmal komplett anders. So alle Bock auf Training haben, wo geile Stimmung ist und wo irgendwie so viel es geht zusammen trainiert werden, Späße gemacht werden, sonst was. Das hat natürlich auch gefehlt, dass du die große Gruppe hast. Aber es war einfach trotzdem eine geile Zeit. Also es ist dann auch egal, ob du da irgendwie mit einer Riesengruppe oder mit 2-3 Leuten am Tisch sitzt und du kennst ja immer nochmal irgendwo wen, quatsch mit dem, quatsch hier nochmal ein bisschen. Also es war schon, war einfach schön. Es war.
Ja, ihr habt dann auch gleich Johanns Kontakte, so der alte VIP, er hat dann direkt vom Hotelchef Markus das Bobbycar geschenkt bekommen. Also nicht geschenkt bekommen, aber ihr durftet, da war ich auch echt ein bisschen neidisch, weil ich jedes Mal wieder, wenn ich runtergehe von den Favelas Richtung Essen und dann hoch, runter ist ja noch okay, aber dann hoch, dann denkt man immer wieder, boah, ich mache hier pro Tag nochmal 2 Kilometer einfach nur Weg hin zum Buffet.
Ja, ich bin aber gar nicht so oft mit dem Bobbycar hochgefahren, weil, also Johann hat ja einen Kreuzbandriss und so laufen und gehen, also er kann gehen und Radfahren und schwimmen, gar kein Problem. Wird jetzt dann operiert, aber so da dieses Hoch- und Runtergehen ist okay, aber geht natürlich ohne Kreuzbandriss besser und hat natürlich da ein bisschen rumgeheult und hat dann das Ding bekommen. Aber wir sind dann wir sind mit dem Ding hochgefahren das erste Mal und dann, weil wir runtergefahren sind zum Essen, war oben irgendwie so eine Schulgruppe oder Studenten oder ich weiß es nicht, waren auch in den Vivienas. Ich glaube, das waren auch Dänen oder Norweger oder irgendwie sowas. Und da war eine dabei, die komplett auf Krücken ging. Und dann habe ich gesagt, so, ey, scheiße, wir können jetzt hier nicht mit diesem Ding runterfahren. Und Johann, der tut so, als wenn er einen Kreuzbandriss hat und fährt auch mit dem Ding. Und dann sind Jan und ich da, wir haben uns da mal zu dritt reingequetscht, aus dem Ding ausgestiegen auf der Hälfte. Da habe ich gesagt, Johann, dreh um und hol die ab. Und nehmen die jetzt mit runter und dann ist Johann immer zum Essen dann war es die Invalidenkutsche und Jan und ich sind dann meistens gelaufen, es sei denn, wir sind so am Nachmittag nochmal einmal hoch oder runter gefahren. Aber ja, ich finde, jeder sollte so ein Golfkart bekommen, wenn man da Gast ist, das wäre geil. Es macht schon Spaß, mit so einem Ding rumzufahren. Also muss ich sagen, das ist einfach so ein geiles, kleines so ein Spielzeugding, was man sich als Kind immer gewünscht hat. So ein Spielzeugauto, so ein elektrisches. Und das ändert sich auch nicht, ja, wenn du das jetzt hast. Es macht einfach Spaß.
Nee, aber du weißt ja, wie das ist. Spätestens, wenn so diese Juniorenkader oder U23-Kader, DTV, Baden-Württemberg, so diese Fred Funks und Nick, nee, ich glaube, die würden alle ihren Garmin anschnallen und würden sofort entkommen von den Viviendas runter zur Rezeption. Und da ist dann ja schon diese eine Linkskurve und dann diese Bodenwellen, da würde dann wahrscheinlich das Ding abheben und irgendwie so schnell in die Palmen einschlagen.
Das Ding ist ja limitiert.
Also da ist ja, aber wird wahrscheinlich getuned werden oder sonst irgendetwas.
Ja, stimmt. Dann darf man das halt schon, ab 35. Schon,
ja, also ich glaube wirklich alle, die ja wie in den USA oder ist ja so, oder wenn man beim Mietwagen musst du ja auch weniger zahlen, wenn du über 25 oder 26 bist oder
ja, irgendwie
kriegst
sowas.
Ihn dann erst.
Ich würde mal
so
den Feedbackbogen ausfüllen und das da reinschreiben.
Ja, aber mega, also wirklich, man kriegt Lust wieder, wenn man das hört. Ich finde ja auch immer, diese Bilder, das motiviert mich ja auch immer, also alle von euch, die zuhören und die vielleicht auch noch nie ein Trainingslager gemacht haben, gönnt euch das mal. Es müssen jetzt nicht gleich 2 Wochen sein, es muss auch nicht La Santa oder Las Plaitas sein. Natürlich haben die Kanaren jetzt zum jetzigen Zeitpunkt den riesen Vorteil, dass man einfach die Wettergarantie hat. Mallorca ist zum Radfahren definitiv absolut wesentlich schöner. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ist eine der schönsten Trainingsreviere.
Also Mallorca, ja,
vermutlich.
Aber ich würde nicht sagen schönstes Trainingsrevier, sondern wenn du es allgemein siehst, ich meine, wenn du auch einfach dann das Wetter hast und im Sommer hier in Deutschland rumfährst oder, keine Ahnung, im Rad in die Schweiz, in die Alpen oder sonst was fährst, finde ich noch mal viel, viel geiler.
Ja.
Aber wenn wir jetzt über das Wintertrainingslager reden, dann gebe ich dir absolut recht.
Genau, und ich wollte auch wirklich in Bezug auf Rad, also gerade radlastig. Also, und ich habe beispielsweise, ich weiß gar nicht, wann das war, ist jetzt auch schon wieder so, müsste safe vor Corona gewesen sein. Da habe ich durch Zufall bei einer Radausfahrt auf Mallorca Greg Alexander getroffen und war voll so, ich so, es gibt's ja gar nicht, Greg Alexander. Und der hat mit, ja, auch Australiern im Club Poyenza, hat der ein Camp gemacht. Und da war er das allererste Mal auf Mallorca. Und ich meine, der Typ hat nun wirklich schon, ich meine, der hat in Boulder gelebt, der kommt aus Sydney, der hat schon viele gute Trainingsreviere gesehen. Und der war auch so geflasht, weil für uns ist das ja normal, diese kleinen Straßen, diese unglaubliche Vielzahl von Straßen und die ganze Zeit zu zweit nebeneinander, dann die Einheimischen, klar, wenn die Touristen, die sind dann auch öfter mal genervt, aber die Einheimischen, die fahren ja am Anstieg, wenn keine Chance ist zu überholen, bleiben die ja 5 Minuten hinter dir, ohne zu hupen, fahren dann an dir vorbei und machen Daumen hoch oder bedanken sich mit dem Hupen. Diese alten Renault 4s, die auf Mallorca also, das so wahnsinnig super,
dann ist auch ein Mietwagen
viel rumfahren. Und diese
Deutsche.
Genau. Und diese ganzen kleinen Cafés und so, also da muss man schon sagen, das gibt, was die Infrastruktur Radsport anbelangt, ist es schon schwer, so eine variantenreiche Insel zu finden wie Mallorca. Also wo du halt flach fahren kannst, wo du Berge fahren kannst. Und also ich glaube, das ist schon relativ schwierig, da was Vergleichbares zu finden. Girona soll ja vergleichbar sein, ich war jetzt noch nicht da, aber ich war beispielsweise auch schon am Gardasee, ich war auch schon in der Toskana. Das ist irgendwie alles schön, aber es ist kein Vergleich mit Mallorca zum Rennradfahren. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass diejenigen von euch, die noch nie ein Trainingslager gemacht haben, gönnt euch das wirklich mal. Und klar, diese Locations, Destinationen, wo die Weltklasse trainiert, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Motivation, einfach die Top-Athleten bei der Arbeit zuzuschauen und auch zu sehen, dass halt auch die nur mit Wasser kochen, dass auch die Kuchen auf dem Dessertteller haben und dieses Ganze, das macht schon wahnsinnig viel Spaß, finde ich. Also es ist schon wirklich, Trainingslager ist schon ein besonderes Erlebnis und auch eine besondere Erfahrung.
Stichwort Trainingslager, du hattest noch eine Geschichte, die du erzählen musstest, bevor wir die vergessen.
Das war Mallorca 2002 und ich habe ja gesagt, das sind so diese Sachen, wenn das einer meiner Athleten machen würde, dann wird er definitiv von mir eine rote Karte kriegen und wird einen Einlauf bekommen. Und ich hatte Trainingslager geplant und zu dem Zeitpunkt sind halt noch nicht so viele irgendwie 2-3 Mal ins Trainingslager gefahren. Und da hat zu dem Zeitpunkt Dr. Klaus Pöttgen, der auch eine Zeit lang Rennarzt vom Ironman Germany war, der war bei der Bundeswehr und hat seine letzte Station in Kiel gemacht. Und dann habe ich so, ach Klaus, wie sieht das aus? Hast du irgendjemand aus Darmstadt, der ins Trainingslager fahren will? Und dann meinte er, hier Lothar fährt mit Nicole. Und ein Kumpel von ihm kommt auch mit, der sucht auch noch einen Zimmerpartner. Und ich sage, ja cool, dann teilen wir uns zusammen das Zimmer. Und dann haben wir irgendwie einmal kurz telefoniert. Und dann habe ich auch einen richtig frühen Flug genommen. War, glaube ich, um 6 Uhr, bin dann um 8 Uhr gelandet und war dann um 10 im Hotel. Und dann bin ich halt an die Rezeption und mir war ganz klar, der Typ kann ja nicht, entweder kommt er mit mir an, aber er kann nicht schon da sein. Was ich nicht wusste, ist, dass es in Frankfurt, kein Nachtflugverbot gibt. Also der ist dann schon irgendwie morgens um 4 Uhr nach Malle geflogen. Und dann bin ich halt ins Zimmer gekommen und dann war schon so dieser Klassiker Rad, also die Tasche war halt aufgerissen und du hast genau gesehen, einfach Radsachen rausgewühlt, die Radtasche stand auch draußen, da gab es dann schon Radtaschen und er war nicht da. Und dann dachte ich so, ja okay, gut, dann wäre der wahrscheinlich irgendwie einrollen gegangen sein, schon krass irgendwie direkt aus dem Flieger aufs Rad. Und dann kam er nicht und ich hab mich hier, glaube ich, nochmal hingelegt, weil ich so müde war, weil mein Wecker hat ja auch um 4 Uhr geklingelt. Und dann bin ich irgendwann ein Sandwich essen gegangen. Er war immer noch nicht da. Und dann dachte ich, ja gut, gehst du jetzt mal aufs Rad. Ich weiß nicht, was die machen. Und dann bin ich Rad gefahren, bin 1,5 Stunden gefahren. Und dann kam Nicole mir alleine entgegen und hat so gewunken. Sie wusste ja, dass wir zusammen trainieren. Wir kannten uns zu dem Zeitpunkt auch schon. Ich bin auch weitergefahren und bin dann zurückgekommen. Und er war immer noch nicht da. Und dann habe ich geduscht, mich aufs Bett gelegt und dann kam Bommi ins Zimmer, knallrote Otto Ostramowski Gesicht, also sah wirklich so aus wie du halt nach diesen 200 Kilometern vermutlich und fing halt voll an zu fluchen und meinte, oh, was für ein Scheiß, Lothar wieder, komm Bommi, pack dein Rad aus, wir fahren jetzt Rad, wir machen nur eine lockere Runde. Und dann ist er mit Udo Bölz und Jörg Jaksch aus dem Flieger raus. Und da sind die, glaube ich, wirklich, ich glaube, 120 Kilometer gefahren. Und er hat ja auch irgendwie dann nachts um zwei irgendwie ein Sandwich gegessen und hat sich halt am ersten Tag so die Karten gelegt. Und ich sag, ja, was, das gibt's ja gar nicht, was für ein Schwachsinn. Und dann abends halt zum Essen und Bommi die ganze Zeit nur geflucht. Lothar, so ein Scheiß, du mich hier wieder reingeredet. Lothar sich natürlich totgelacht. Und dann meinte er, ja, morgen fahren wir dann alle zusammen. Ich so, ja klar fahren wir zusammen. Meinte er, ja, aber hier, Jörg und Udo kommen auch. Und ich dann so, Engelchen, Töffelchen, weil ich meine, das war halt 2002, das war halt die Hochzeit von T-Mobile und ich meine, das sind ja wirklich Legenden gewesen. Ey, und wenn du die Möglichkeit hast, mit solchen Jungs aufs Rad zu steigen, sagst du natürlich nicht nein. So, und dann sind wir auch den ersten Tag, und das war halt Februar, da habe ich auch nicht so viel Radkilometer gehabt seit Hawaii. Und dann sind wir halt wirklich mit den Jungs und die sind halt genauso gefahren, die haben wirklich jede Welle mitgenommen. Das krasseste waren die Ortsdurchfahrten. Ich weiß wirklich noch, wie heute, wir sind durch Manacor durchgefahren und da war normaler Verkehr. Und die sind, das war wie so ein Finale von der Tour de France, der letzte Kilometer. Die sind da durch die Autos durch, jede rote Ampel wurde ignoriert. Und mir war halt klar, wenn ich nicht hinterher fahre, muss ich halt von da aus alleine zurück nach Alcudia. Und da sind wir dann halt auch, glaube ich, 150 waren das, im 34,8er Schnitt. Und ich war wirklich dermaßen paniert. Und das war immer so Engelchen, Teufelchen, weil ich das so cool fand. Das war halt auch abgefahren. Die hat ja auch jeder Radfahrer. Klar,
Telekom-Dress und.
So, das ja. war halt krass. Und logischerweise sind die nur vorgefahren. Da weiß ich noch, Jörg Jaksche, der ist gerade von der Mittelmeerrundfahrt gekommen. Und dann sind wir irgendwie so eine kleine Welle hochgefahren. Und ich hatte Puls 165. Und dann habe ich so bei Jörg Jaksche raufgeguckt und war dann ganz beruhigt, dass er auch einen Puls hatte von 132. Also da habe ich gedacht, ja gut, ist ja zumindest schon mal so irgendwie ein bisschen Grundlagenbereich. Und dann sind wir oben über die Kuppe rüber und sind dann so eine Minutenabfahrt gefahren. Und dann habe ich auf der Abfahrt 10 Sekunden später oder 30 Sekunden später wieder auf den Pulsmesser geguckt und meiner war dann runter von 165 auf 140 und seiner war bei 78. Und ich dann so dachte, so alter Schwede, okay gut, der Typ ist gerade in der Rundfahrt gefahren, der hat eine gute Grundlage. So. Und wenn das natürlich einer meiner Athleten machen würde und jetzt irgendwie schreiben würde, ah, hier, geiles Trainingslager, geile erste Ausfahrt, hab Sebi Kiene und Laura Philipp im Plaitas gesehen und bin mit denen Race Pace Intervalle gefahren. Da würde der natürlich schon einen Einlauf bekommen, ist aber natürlich auch, wie gesagt, 20 Jahre später, eine coole Geschichte und war auch für mich absolutes Highlight, mit zwei solchen Idolen Mallorca zu schippern und einen Schnitt zu fahren, es war kein No-Chain-Day, aber wahrscheinlich so dieses Gefühl, nach 120 Kilometer aufs Tacho zu gucken und denken, oh Holger, wir fahren hier gerade 4 Stunden 55 über die 180, so war das ja auch. Also geil, das war, ja, hat Spaß
so
gemacht.
Legende, cool. Rad zu fahren, da kannst du dann, wenn du die Möglichkeit hast, dann ist ja wirklich so, vor allem erster Trainingstag.
Ja, das war irre, das war wirklich, aber noch witziger war wirklich Bommi, der war auch die ganze Woche war der platt.
Paniert.
Der war die ganze Woche platt von. Und am dritten Tag hat er dann auch nicht mehr mitgemacht. Lothar hat dann aber am vierten Tag auch nicht mehr mitgemacht, weil das dann einfach zu hart war. Geil. Aber das war echt cool. Also nicht schlau, aber ähnlich wie bei, also es war nicht ganz so verrückt wie deine Aktion. Aber du kannst ja jetzt auch wieder eine Woche auf der faulen Haut liegen. Aber kannst du ja nicht.
Ja, dann ihr seid ja einfach nochmal schneller gefahren. Ach so, das habe ich bei meiner Story noch gar nicht erzählt. Leonie hatte dann nämlich den Schnitt von 24 nochmal auf 29,4 oder so, 29,3 oder sowas wieder hochgeballert. Also, und da wurde auch schon richtig Schnitt wieder gut gemacht im Gegenwind dann ab La Oliva bis Corralejo. Also, ja. Um die Geschichte komplett zu Ende zu erzählen. Einfach eine Maschine.
Also Leonie, genau, und ich habe ja gefragt, warum sie, ist mir natürlich gleich wieder aufgefallen, mit TT unterwegs, weil sie startet beim Ironman South Africa, der ja auch schon, das ist halt auch krass, da ist jetzt auch schon die finale Phase begonnen. Caroline Lehri da startet ja auch und muss jetzt auch noch eine Woche oder anderthalb Wochen hier im kalten Würzburg aushalten. Oh. Gestern gab es Neuschnee, da hat sie mir ein Bild geschickt, da habe ich gesagt, oh nee, okay. Das kann doch nicht wahr sein. Bisher ist die super, super durch. Bei euch.
Ich gehe jetzt gleich Skilanglaufen im Standwald.
Ehrlich? Krass. Naja, auf jeden Fall Ironman Südafrika Anfang März. Ja, das ist auch nicht mehr lange
Wochen,
hin.
Ja, 7 Wochen.
Der Countdown läuft. 7 Wochen noch. 6, 7 Wochen noch, genau. Und Leonie wird auch am Start sein, deswegen war sie im TT.
Ja, Rennrad wäre besser gewesen für mich, aber
wobei,
so
ich glaube, das wird
diese
schon
ganze Geschichte einfach nochmal schöner gewesen. So im Nachgang ist es ja immer gut, aber währenddessen
und die ist auch echt schön.
So oft selber verflucht. Ja, stimmt.
Ja, aber deswegen machen wir
guter Abschlusssatz, würde ich sagen. Machen wir einen Deckel drauf heute.
Und gutes Schlusswort.
Nächste Woche geht's
Deckel
weiter.
Ja, du erhol dich gut. Nee, morgen, heute geht's weiter. Du musst ja nur durch.
Ich hader noch mit mir. Ich bin ja gestern.
Ach so, ja.
Ich habe ja gestern auch überlegt, so, ja, komm, ey, nach der Ausfahrt da mache ich nur 5 Minuten Stabi. Aber ich bin tatsächlich noch einen Fünfer gelaufen gestern. Aber ganz, ganz, ganz locker. Ja, und jetzt hader ich mit mir, ob ich auf die Rolle gehe,
ja,
ob ich einen Fünfer laufe oder Stabi mache. Was sagt der Coach?
Ich würde auf die Rolle gehen. Aus trainingstechnischer Sicht, eigentlich würde es natürlich am meisten Sinn machen, schwimmen zu gehen, um wirklich auch mal ein bisschen Luft an die Beine ranzulassen, aber das ist ja zu aufwendig. Aber ich würde auf die Rolle. Rolle, okay. 45 Minuten, easy spin.
Entweder gehe ich auf die Rolle oder schwimmen, sage ich dir nächste Woche. Nee, sage ich dir
nächste Woche. Schreibst mir heute eh noch eine WhatsApp. Kannst du nicht mehr, du bist zu müde.
Sehr gut.
Ich freue mich auf jeden Fall, ich freue mich sehr aufs Video, was du hochladen wirst. A, um dich leiden zu sehen und B, vor allem, um Geschmack zu bekommen.
Ich brauche nochmal irgendwann jemanden, der mitfährt, Sinne. Weil die Momente, wo du so richtig leidest und irgendwie verzweifelt hinten Gas gibst und dran zu bleiben, die kannst du ja nicht schon gleichzeitig filmen, sondern ich musste immer diese Pausen nutzen.
Nee, und das sind ja eigentlich.
Wenn es also mal irgendwie gerade gut Rückenwind ist, dann kann ich die Kamera raus und mir vors Gesicht halten. Aber ich habe auf jeden Fall mir so eine GoPro umgeschnallt und die auch immer mal wieder laufen lassen. Vielleicht kommentiere ich so ein bisschen drüber. Obwohl, da sieht man auch dann 2 Stunden nur Leonie.
Ja, aber das ist ja eh das.
Vor mir fahren. Nicht 2 Stunden, 8 Stunden, 7 Stunden.
Und das sind ja auch tatsächlich die Bilder, die man irgendwie, ja, die ich persönlich, die mich catchen, diese Blood, Sweat and Tears Bilder und nicht immer diese Hochglanzmagazine, wo du dann vor epischen Sonnenuntergängen und Aufgängen fährst und trainierst, und die sind gut, die haben auch ihre Berechtigung, aber so dieses, wo du, weil du willst ja auch in so einer Situation nicht fotografiert werden. Also jeder, der das kennt, der platt ist und wo man wirklich diese Situation hast, die du beschrieben hast, wo du echt einfach nur noch denkst, boah, ich will jetzt noch diese 200 Höhenmeter irgendwie überstehen. Du willst eigentlich in Wiegetritt, aber kannst du nicht, weil dann sofort die Oberschenkel krampfen. Das heißt, du versuchst einfach nur gut zu fahren. Und wenn dann einer neben dich kommt und sagt, so, nee, jetzt machen wir mal ein Bild, drehst du ja durch, dann wird man ja richtig aggressiv dann in der Situation. Aber eigentlich sind das natürlich die Bilder, die diesen Sport auch so herrlich machen. Und im Nachhinein, wenn man dann wirklich die coolen Bilder hat, gibt's ja fantastische Bilder vom Radsport, gerade irgendwie Paris-Roubaix, da werden ja auch immer Bilder fabriziert, die sensationell sind. Und diese Blood, Sweat and Tears Bilder, das ist eigentlich das,
vielleicht
was man viel,
so
viel mehr
GoPro
sehen müsste, meiner Meinung nach.
Gesicht filmt.
Nee, das will, also schon das Video, was du gedreht hast, da mit deinen 3 Flecken auf der Stirn, das hatte mit Ästhetik nichts zu tun. Und diese Blood, Sweat and Tears Fotos, die können ja auch ästhetisch sein.
Ich wollte ein bisschen Realismus da reinbringen, so wie es wirklich ist. Glasige Augen, den Helmabdruck, leichter Sonnenbrand und einfach nur froh, im Bett zu liegen. Ja.
So, Nicky Boy, wir machen den Deckel drauf, sonst wird es so wie bei Thomas, als wir noch einmal kurz über Scheibenbremsen und Felgenbremsen reden wollten und der Pushing Limits, der Podcast wurde 20 Minuten länger. Schönes Wochenende, lieben Gruß und viel Spaß im Schnee.